Dort gibt es in öffentlich zugänglichen Blasen und in Teilen des Internets, in den sozialen Medien, stark von der Rechten geprägte Kontroversen. Einerseits gibt es, aber das ist eher schwach geworden, weiterhin den Vorwurf gegenüber Stauffenberg, Verräter an der eigenen Nation zu sein. Dann gibt es aber, und das ist in den letzten Jahren deutlich stärker geworden, eine neue positive Stauffenberg-Deutung, die antidemokratisch ist. Die arbeitet mit Schlagworten wie Stauffenberg 2.0 oder Operation Walküre 2.0. Und hinter der liegt in Kürze die Argumentation, wir brauchen heute einen neuen Stauffenberg, wir brauchen einen Stauffenberg 2.0, wir brauchen einen neuen Umsturzversuch, eine neue Operation Walküre 2.0, um das System, sprich die demokratische Ordnung der Bundesrepublik, zu stürzen, um etwas Neues dahinzusetzen.
In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir anlässlich des erneut nahenden Jahrestages auf den 20. Juli 1944, auf Stauffenbergs Attentat und den Umsturzversuch mit dem Namen Walküre. Allerdings nicht, wie beim letzten Mal, auf Ebene der Ereignisgeschichte, sondern wir blicken auf die Rezeption und Erinnerung in den deutschen Staaten der Nachkriegszeit. Dr. Christopher Dove vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg kehrt in den Podcast zurück und erläutert, dass ein signifikanter Anteil der westdeutschen Bevölkerung Stauffenberg noch Jahre nach Kriegsende für einen Verräter hielt, welche historischen Bilder hinter der DDR-Propaganda rund um Operation Walküre und die Erinnerung daran steckten und warum das Attentatversuch von vor 81 Jahren heute einigen Rechtsextremisten als Chiffre für antidemokratische Gewaltfantasien dient. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge via Steady. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Wichtig ist dabei natürlich die Folge zum 20. Juli aus dem vergangenen Jahr. Die Erinnerung an Stauffenberg ist aber auch eng mit der Gründung der Bundeswehr verbunden, wozu ich ja auch eine Folge veröffentlicht habe. Damit genug der Vorrede, schauen wir auf die vielfältigen Erinnerungen und Umgänge mit dem 20. Juli 1944 als historischen Gedenktag. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juni 2025.
Sprache formt Wirklichkeit und Begrifflichkeit erzählt ganz, ganz viel darüber, wie wir Geschichte betrachten, wie wir Geschichte deuten. Das gilt auch und gerade für den 20. Juli 1944. Ein wichtiges Datum in der deutschen Geschichte, ein wichtiges Datum in der Geschichte des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Es gibt ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten, mit denen mit Blick auf dieses Ereignis gearbeitet wurde. Und mit diesen Begriffen werden ganz unterschiedliche Deutungen transportiert. Die Nationalsozialisten sahen es als Putsch, als etwas Illegitimes, als etwas, was ihre legitime Herrschaft stürzen sollte. Wenn wir aus einer historischen Perspektive heute von Attentat auf Hitler sprechen, dann fokussieren wir nur auf das Handeln von Klaus Schenkgraf Stauffenberg, der am 20. Juli 1944 in die Wolfschanze geflogen ist, um bei einer Besprechung mit Hitler den Diktator zu töten. Wenn wir den Begriff Umsturz oder Umsturzversuch verwenden, dann weiten wir die Perspektive. Dann kommen auch andere Personen in den Blick und es wird deutlich, dass Stauffenbergs Attentatsversuch Teil eines größeren Planes war. Eines größeren Planes einer Umsturzbewegung aus ganz unterschiedlichen Personen, die darauf abzielte, das NS-Terrorregime zu stürzen, den Holocaust zu beenden und den Zweiten Weltkrieg zu beenden.
Nachdem wir ja in der letzten Folge viel über die Ereignisgeschichte gesprochen haben, sprechen wir heute über die Rezeption und wir gehen dabei die deutsche Geschichte chronologisch durch. Für die Besatzungszeit, war da überhaupt Zeit in den Köpfen nachzudenken über den 20. Juli 1944 oder hat man sich auch aufgrund einer fehlenden staatlichen Organisation damit in diesem Moment nicht viel befasst?
Erlauben Sie mir vorher noch eine theoretische Bemerkung, aber es klingt nicht so schlimm theoretisch, wie ich das jetzt ankündige. Was meint man eigentlich, wenn man mit Umgang mit Geschichte oder mit dem Begriff Erinnern, wenn man den verwendet? Erinnern jetzt nicht mit Blick auf die eine Person, sondern mit Blick auf ein Kollektiv, in dem Falle, wie Sie gerade gefragt haben, mit Blick auf die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Also es geht hier nicht, wenn wir von Erinnern sprechen, um die Beschreibung eines neurologischen Vorgangs, sondern es geht um einen kommunikativen Prozess, bei dem ganz viele unterschiedliche Menschen beteiligt sind. Ein Prozess, der geprägt wird durch Großgruppen, der geprägt wird dadurch, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen biografischen Erfahrungen im Gepäck auf Geschichte schauen und das auch mit unterschiedlichen Zielen, mit Motiven und in ihrer jeweiligen Zeitgebundenheit haben. Das gilt für heute genauso für die Nachkriegszeit. In der direkten Nachkriegszeit gab es ganz, ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Es gab ganz unterschiedliche Deutungen mit Blick auf den Widerstand im Allgemeinen und mit Blick auf den Widerstand des 20. Juli. Wenn wir also aus einer historischen Perspektive schauen, dann ist es überraschend, dass 1945, 1946, 1947 bei den Menschen, die sich überhaupt mit der jüngeren Vergangenheit beschäftigen, die nach dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus fragen, dass in dieser frühen Phase ganz unterschiedliche Formen von Verhalten und ein sich Wenden gegen den Widerstand erinnert wurden. Also es geht nicht nur um erste Versuche an den 20. Juli zu erinnern und die NS-Propaganda als Verrat an Volk, Führer und Vaterland zu überwinden und überhaupt Informationen zu streuen, sondern es gibt dann auch Bestrebungen und Stimmen, die etwa daran erinnern, dass Zeugen Jehovas im Zweiten Weltkrieg aus religiösen Gründen den Wehrdienst verweigert haben und dafür hingerichtet wurden. Und das wurde in dieser frühen Phase auch unter Widerstand gepackt. Also ein ganz breiter Widerstandsbegriff, zunächst in der direkten Nachkriegszeit, der sich dann im Laufe der nächsten Jahre dann aber sehr, sehr stark verengt. Viele Menschen hatten in der direkten Nachkriegszeit aber wenig Interesse, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Die einen waren aus ihrer Heimat vertrieben worden, geflohen, waren ausgebombt und versuchten zu überleben und wollten sich die Frage gar nicht stellen, was habe ich oder was haben meine engsten Angehörigen eigentlich in der NS-Zeit gemacht? Waren sie aktive Unterstützer? Waren sie vielleicht sogar Vorkämpfer der NS-Bewegung? Waren sie involviert in schlimmste Verbrechen? Hatten sie aus einer unterschiedlich distanzierten Art und Weise das Regime verfolgt? Waren sie abgetaucht? Oder zählten sie zu den ganz wenigen Deutschen, die zwischen 1933 und 1945 mutig in der einen oder anderen Form Widerstand geleistet haben? Also es zeigte sich schon in der direkten Nachkriegszeit etwas, was sich jahrzehntelang beim deutschen Zugriff auf die Geschichte des Widerstandes zeigte, nämlich dass die Frage nach dem Widerstand auch immer eine Frage nach dem eigenen Verhalten in der NS-Zeit war. Das änderte sich eigentlich erst dann durch den Generationswechsel und das Sterben der Erlebnisgeneration.
Gehen wir in die frühe Bundesrepublik, also schauen wir auf die 1950er, 1960er, der westdeutsche Staat ist gerade neu gegründet worden und naja, ich sag mal 1954 stünde ja schon so ein erster runder Jahrestag an und da ist halt eben da so mein Aufhänger, um diese Zeit herum zu fragen, wie hat man denn 1954, als die Bundesrepublik schon mal so ein bisschen arriviert war, ein bisschen klar wurde, das ist jetzt erstmal ein stabiler Staat anscheinend, über diesen Putschversuch, diesen Umsturz, dieses Attentat nachgedacht und erinnert in dem Sinne, wie Sie das gerade geschildert haben?
Die ersten Jahre der Bundesrepublik, also die erste Hälfte der 50er Jahre, war eine Zeit, in der ganz unterschiedlich und auch über den Widerstand gesprochen wurde und auch gestritten wurde. Dieses breite Bild von Widerstand, was dann bis zur Wehrdienstverweigerung ging, das engte sich ganz stark ein und der Kalte Krieg führte zu einer starken Politisierung des Umgangs mit Geschichte. Es kommen jetzt ganz unterschiedliche Faktoren zusammen. Einerseits gab es weiterhin diejenigen, die Stauffenbergs Handeln, das Handeln seiner Mitverschwörer, als Verrat betrachteten. Als Verrat an der Nation, als Verrat am deutschen Volk und als Verrat an seinen militärischen Vorgesetzten und Kameraden. Das wurde in den frühen 50er Jahren besonders politisch relevant, denn in dieser Zeit wurde in der Bundesrepublik heftig darüber gestritten, ob die Bundesrepublik wieder eine Armee aufbauen sollte. In diesem Falle eine Armee, die eingebunden war oder werden sollte in die Armeen der Westalliierten. Denn die Koalition derjenigen Kräfte, die den Nationalsozialismus niedergerungen hatten, zerbrach in den späten 40er Jahren und es bildeten sich ja zwei Blöcke heraus. Der Ostblock um die Sowjetunion und dann der westliche Block, dann später die NATO um die Amerikaner. Und diese Blockbildung teilte auch Deutschland entlang der Zonengrenzen und führte ja dann schrittweise zur Bildung zweier deutscher Staaten, die in die jeweiligen Bündnisse schrittweise integriert wurden. Und in den frühen 50er Jahren war in Deutschland, aber auch in Europa umstritten, soll es wieder eine deutsche, sprich westdeutsche Armee geben, die dann auch Soldaten aufnimmt, Spezialisten, also auch Offiziere und Generäle, die vorher in der Wehrmacht gedient haben. Sowohl wichtige Politiker auf deutscher Seite, auf bundesdeutscher Seite, als auch amerikanische, britische Generäle sahen eine Notwendigkeit, das große Fachwissen der Wehrmachtsgeneräle, unabhängig davon, ob sie jetzt nun im Zweiten Weltkrieg in Kriegsverbrechen beteiligt waren, dann zu nutzen für den Aufbau einer neuen bundesrepublikanischen Armee gegen die Sowjetunion. Und in diesem Kontext ging es dann hin und her mit dem Blick auf den 20. Juli. Einerseits wollte man die ehemaligen Generäle nicht verprellen, die ja nach dem 20. Juli fast alle dann sich Hitler treu ergeben gezeigt hatten. Andererseits wollte man aber auch nicht einfach eine nationalsozialistische Armee wiedererstehen lassen. Und da diente die Frage, wie positionieren sich ehemalige Wehrmachtssoldaten und Generäle zum 20. Juli auch ein Stück weit als ein Test, ob die ehemaligen Wehrmachtsgeneräle ein Stück weit bereit waren, sich auf den Weg einer Demokratisierung einzulassen. Insofern spielte der 20. Juli und der Blick darauf eine große Rolle mit Blick auf dieses ganz zentrale Problem der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte in den frühen 50er Jahren, die aber wiederum dann auch mit ganz unterschiedlichen Zielen verbunden waren. Und die wenigen Überlebenden und Angehörigen des 20. Juli versuchten in dieser Konstellation dann auch ihre Sicht auf den 20. Juli, das Würdigen des 20. Juli, durchzusetzen. Wie schwierig das war, zeigen Meinungsumfragen aus der Bundesrepublik aus den 50er Jahren, in denen dann auf die Frage, soll eine Schule nach Stauffenberg benannt werden, sich etwa 20% der Befragten nur positiv dazu äußerten. Da spielte dann das Fortwirken der NS-Propaganda eine Rolle, ein Wunsch nach Schlussstrich und auch das Zögern, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Und bei einem Teil der Gesellschaft, denn ich meine die zahlreichen Nazis, die bis zum Ende treu Hitler ergeben waren und auch waren ja nicht alle schlagartig 1945 verschwunden, wirkte auch dann einfach bei einem Teil eine altnationalsozialistische Überzeugung mit fort. Und das kulminierte dann in den frühen 50er Jahren auch politisch, als eine Nachfolgeorganisation der NSDAP, die Sozialistische Reichspartei bei Wahlen in der frühen Bundesrepublik dann Erfolge hatte und führende Politiker dieser Sozialistischen Reichspartei diffamierten den Widerstand des 20. Juli und Stauffenberg und seine Mitverschwörer als Verräter. Dies ließen Demokraten nicht ohne weiteres geschehen und führten dann 1952 einen Prozess herbei. Da spielte ein Jurist eine zentrale Rolle, der später auch in den 60er Jahren die Auschwitz-Prozesse dann initiiert. Fritz Bauer, der schon in der Weimarer Republik zu den wenigen überzeugten Demokraten im Juristenstand gezählt hatte, emigrieren musste und dann nach 1945 wiedergekommen ist. Fritz Bauer sah, dass man diese Schmähung des 20. Juli nicht einfach nur mit einem einfachen Prozess dann beantworten durfte, sondern Fritz Bauer nutzte einen Prozess gegen Otto Ernst Rehmer, einen derjenigen, die am stärksten die Personen um Stauffenberg geschmäht hatte, dazu, um die Bundesrepublikanische Gesellschaft über den 20. Juli aufzuklären und in diesem Prozess moralisch den Widerstand des 20. Juli vom Vorwurf des Verrates dann zu reinigen. Dazu lud Fritz Bauer zahlreiche Spezialisten vor Gericht ein, nicht nur Historiker oder Militärs, sondern auch beispielsweise Theologen, die mit unterschiedlichen theologischen Argumentationen die Legitimität und die Notwendigkeit dieses Umsturzversuches dann begründeten. Fritz Bauer als Ankläger gewann diesen Prozess. Otto Ernst Rehmer wurde symbolisch dann verurteilt. Und das Ganze geschah mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit. Und das Material, die Gutachten, die Stellungnahmen, die in diesem Prozess dann zusammengetragen wurden, die wurden anschließend vom Vorgänger der Bundeszentrale für politische Bildung dann in unterschiedlicher Form in Broschüren und in Büchern über Jahrzehnte lang in die Gesellschaft hineingetragen als Teil von Demokratisierung und so dann ein positives Bild vom 20. Juli und vom Widerstand gegen den Nationalsozialismus in die bundesrepublikanische Gesellschaft hineinzutragen, um so dann die Ablehnung, die Distanz und auch den Vorwurf des Verrates peu à peu dann zurückzudrängen. Das war ein sehr, sehr langer dauernder Prozess. Man kann in den 60er Jahren beispielsweise dann sehen, dass allmählich dann erste Erfolge da waren, die dann auch in die Breite der Bevölkerung reingingen, als es bei populären Volkswandertagen dazu kam, dass die lokalen Veranstalter plötzlich bei den Medaillen, die sie eigens für jeden Marsch dann neu prägen ließen, dann Stauffenberg-Motive verwendeten. Und die Motive, die bei solchen Wandermedaillen drauf geprägt wurden, waren immer sehr positive. Und insofern sieht man da dann in den späten 60er und in den 70er Jahren, dass es dann auch unten in der Breite der Bevölkerung angekommen, was über Jahre dann beispielsweise über die Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch dann über Publikationen von Historikern und Gedenkreden von Politikern und über Film und Fernsehen als Medien, die dann über den 20. Juli positiv berichteten, dann in die Gesellschaft hineingetragen wurden. Aber als sich im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Dauerausstellung der Stauffenberg-Erinnerungsstätte in Stuttgart in Kontakt mit den Kindern von Klaus Graf Stauffenberg kam, erzählten diese, dass sie in den 80er Jahren die letzten Briefe erhalten hätten, in denen sie als Kinder eines Verräters geschmäht wurden. Insofern sieht man daran auch, wie lange dann noch zumindest in Resten der Bevölkerung in der Bundesrepublik dann sehr negative Deutungen, Ausgrenzung und Hetze gegen den 20. Juli dann präsent blieben.
Das ist aus heutiger Sicht natürlich komplett nicht nachvollziehbar, dass man ein Attentat auf Hitler als Verrat sehen könnte, angesichts der ja dann auch durch die, Sie haben Fritz Bauer angesprochen, in den verschiedenen Prozessen dargelegten Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus. Aber war wirklich diese Idee, das war der Staatsführer und den hatte man nicht anzugreifen, dann noch so verwurzelt?
Die Vorstellung des Verrats an Führer, Volk und Vaterland ergibt sich letztendlich aus der Frage, was ist für den Urteilenden der Letztwert? Und da zeigen sich ganz große Unterschiede. Hinter dem Vorwurf des Verrats an Führer, Volk und Vaterland verbirgt sich die Vorstellung, dass alles, was man zugunsten der eigenen Nation macht, das Wichtigste ist. Also die Nation wird zum Letztwert. Und der Wert des einzelnen Individuums rangiert dahinter und auch zum Schutz der Nation sind jegliche Formen von gewaltsamem Vorgehen bis einschließlich hin zu Menschheitsverbrechen legitim. Das ist die radikale Logik dieses übersteigerten Nationalismus, der sich dahinter verbirgt. Und das ist eine Position, die sich mit unserem Grundverständnis von Staat und Gesellschaft, das wir herleiten von den Menschenrechten, von Demokratie und von Rechtsstaatlichkeit und bei dem wir staatliches Handeln nur durch auch den Schutz und die Gewährleistung von diesen Menschenrechten und den Freiheitsrechten her ableiten, ist es überhaupt nicht miteinander zu verbinden.
Der Wandel, der seitdem eingetreten ist, ging der los durch die Politik und durch offizielle Seiten, also wurde da die Erinnerung so performativ durchgeführt, dass man da zeigte, Stauffenberg hat eigentlich was Richtiges vorgehabt oder ist das etwas, ein Mentalitätswandel, der sozusagen von unten aus der Bevölkerung rauskam, aus der vermehrten Beschäftigung dann doch mit dem Nationalsozialismus und der eigenen Geschichte, vielleicht sogar der eigenen Familiengeschichte?
Wir sprechen mit Blick auf die Bundesrepublik von einer Demokratie. Und in einer Demokratie gibt es natürlich ganz unterschiedliche Akteure, die miteinander ringen, um über Geschichte zu streiten, um danach zu fragen, welche Geschichtsdeutungen und welche sind die Vorherrschenden oder sollen die Vorherrschenden sein. Und das wandelt sich permanent. Insofern kann man nicht einzelne Akteure daraus isolieren. Und deswegen muss man für diesen Wandel in der Bundesrepublik zahlreiche Faktoren in den Blick nehmen. Ich hatte ja eben von Fritz Bauer und dem Rehmer-Prozess erzählt und auf die Wirkung der Bundeszentrale für politische Bildung hingewiesen. Parallel dazu hat der erste Bundespräsident Theodor Heuss dann die Autorität seines Amtes genutzt, um das Innern und das Würdigen des Widerstandes und des 20. Juli zu stärken. Aber wir kennen es ja bis heute, nicht alle Politikerreden haben nachhaltige Wirkung und oder gar prägen unseren Umgang mit Geschichte. Insofern ist es auch immer eine Frage, was machen unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft? Wie reagieren die? Nehmen die das auf oder bringen die überhaupt erst Themen auf? Und das kann man vielleicht auch sehr schön zeigen, wenn man den Blick auf das Erinnern an Widerstand ein bisschen weitet und nicht nur auf den 20. Juli schaut, sondern danach fragt, wie ist das denn mit einem Widerstand aus der Arbeiterbewegung? Da haben wir in Zeiten des Kalten Krieges in der Bundesrepublik ein ganz starkes Verdrängen von dem Widerstand, den insbesondere Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten dann geleistet haben. Ab den späten 60er Jahren, da engagieren sich viele Sozialdemokraten, die dann auch einfach fragen, was war eigentlich hier in meiner Partei, in meiner Gewerkschaft, was war hier vor Ort eigentlich? Da beginnt insbesondere mit Blick auf Sozialdemokraten dann ein Blick danach lokal und in den eigenen Organisationen. Was haben wir denn eigentlich oder was gab es für Formen des Widerstandes dort und wie können wir die würdigen? Also eine Erweiterung des Widerstandsbegriffs. Das passierte in Ansätzen auch mit Blick auf den kommunistischen Widerstand, doch der war durch die Konstellation des Kalten Krieges dann deutlich schwieriger zu erinnern und war noch bis in die 90er Jahre, auch in der Bundesrepublik, dann umstritten, ob kommunistischer Widerstand zusammen mit anderen Widerstandsformen erinnert werden soll oder nicht. Also da sieht man also auch ganz unterschiedliche Prozesse und Veränderungen, die mit dem Wandel der Gesellschaft, mit unterschiedlichen Gruppen, die sich engagieren für das Erinnern, stark machen, dann verbunden sind. Aber das ist ganz typisch für eine Demokratie, dass auch im Umgang mit Geschichte eine Vielfalt von Positionen da ist, auch eine Vielstimmigkeit, auch ein kontroverser Prozess des Streitens, des Aushandels, des Hinterfragens. Und da spielt die Geschichtswissenschaft häufig eine nur nachgeordnete Rolle, weil die Geschichtswissenschaft beispielsweise nicht die Deutungsmacht hat und nicht so viele Menschen mit einem Fachbuch erreicht, wie beispielsweise dann ein Spielfilm oder ein Dokumentarfilm früher oder heute Influencer im Internet, die ganz andere Reichweiten haben.
Jetzt sind Sie in Ihrer Darstellung gekommen bis zu den späten 60ern. Wie geht es in den 70ern und 80ern weiter, bevor wir gleich die gleiche Zeitspanne nochmal für die DDR besprechen?
In den 70er und 80er Jahren ist das Erinnern an den 20. Juli ein wichtiges Element der bundesrepublikanischen politischen Kultur und des Sich-Vergewisserns, dass die Bundesrepublik als lernende Gesellschaft versucht, aus den fürchterlichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zu lernen und mit einer demokratischen Gesellschaft, auch mit einer Bundeswehr, die bewusst Soldaten als Staatsbürger in Uniform begreift, dann ein Gegenmoment setzt gegen die Tradition des Nationalsozialismus. Das ist etwas, was in den 70er und 80er Jahren vorherrschend ist. Und parallel dazu treten in den 70er und 80er Jahren zusätzlich weitere Formen des Widerstandes dann stärker ins öffentliche Bewusstsein, die dann auch miterinnert werden. Etwa der Arbeiterwiderstand. Andere Formen des Widerstandes waren in den 80er Jahren weiterhin heftig umstritten, etwa wenn es um Deserteure ging oder um die Menschen, die den Wehrdienst dann in der NS-Zeit verweigert hatten.
Gehen wir rüber zur DDR, wieder zurück ans Ende der 40er, Anfang der 50er. Die DDR verstand sich ja als genuin antifaschistischer Staat. Ich denke also, diese Idee vom Verräter Stauffenberg wird da zumindest im offiziell verkündeten Geschichtsbild keine Rolle gespielt haben, sondern eher man wird der BRD vorgeworfen haben, so ein Bild überhaupt in Betracht zu ziehen.
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die DDR, wenn sie sich antifaschistisch bezeichnete, von einem ganz bestimmten Geschichtsbild und einer Geschichtsauffassung herkommt und den Nationalsozialismus, den die DDR als Faschismus bezeichnet, als eine Spätform des Kapitalismus begreift. Genauso wie dann die Bundesrepublik. Und die DDR erwartet, dass diese Spätformen des Kapitalismus untergehen werden und danach dann der Sozialismus siegen wird. Und die DDR versteht sich als schon eine Realisierung auf dem Weg zum Sozialismus, als Staatssozialismus und damit auf dem richtigen Weg. Das ist also dieses Geschichtsbild, was die DDR hat, wenn sie von Antifaschismus spricht. Und daraus folgen dann auch bestimmte Maßnahmen, mit denen die DDR dann den Faschismus, also den Nationalsozialismus bekämpfen will. Da geht es dann eben nicht nur um personelle Säuberungen und die Verurteilung von Verbrechern, sondern viel wichtiger ist dann die Umformung der Gesellschaft und die Beseitigung von kapitalistischen Strukturen in der DDR-Gesellschaft. Das ist etwas, ist dann die erste und die zentrale Maßnahme der DDR. Vor diesem Hintergrund muss man dann auch sehen, wie die DDR auf den Widerstand gegen den Nationalsozialismus schaut. Und da schaut sie zunächst einmal auf die Rolle der Arbeiter, derjenigen aus der Arbeiterbewegung, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben, insbesondere Kommunisten, weil die aus der Sicht der DDR ja auf dem Weg hin waren zu dem Sozialismus, wohin die historische Entwicklung dann sowieso führen wird. Und in diese Reihe reiht sich dann die DDR dann auch als direktes Erbe dieses Widerstandes ein. Und das Ganze dann in einer internationalen Dimension, weil diese Form des marxistisch-leninistischen Denkens ja dann von der marxistischen Internationale geteilt wurde, von Kommunisten in vielen Ländern der Welt und insbesondere dann auch maßgeblich geprägt durch die Entwicklungen und ideologischen Entwicklungen in der Sowjetunion. Schon in den 20er und 30er Jahren, aber das gilt dann erst recht natürlich dann für die Zeit des Kalten Krieges. Das ist der Hintergrund, vor dem man dann den DDR-Blick auf den Widerstand im Allgemeinen sehen muss und den starken Fokus in der DDR auf den Widerstand von Kommunisten im deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Vor diesem Hintergrund gibt es eine Entwicklung in der DDR, die von nachgeordneter Bedeutung ist. Die beruft sich auf Entwicklungen, die in den späten 50er Jahren in der Sowjetunion unter sowjetischen Historikern beginnen, nämlich dass man dann auch schaut, wo gibt es jenseits des Widerstandes der Arbeiterbewegung auch nochmal ganz andere Gruppen, die dann auch zu Vorläufern des Sozialismus dann gedeutet werden können. Und da passiert ein ganz spannender Prozess in der DDR in der Mitte der 60er Jahre, dass in der DDR mit Blick auf den 20. Juli die Umsturzbewegung zweigeteilt wird. Es gibt einen positiven Teil dieser Umsturzbewegung. Dazu zählen Stauffenberg und einige Vertreter, die aus der Arbeiterbewegung kommen. Da sagt die DDR, das waren Patrioten und das waren Menschen, die dann, auch wenn es noch weit weg war, aber dann doch in eine Richtung gedacht haben, die dann später mal Richtung Sozialismus läuft. Das ist also die positive Seite der DDR-Deutung des 20. Juli und Stauffenbergs, die dann auch sagt, Stauffenberg ist unser. Und auf der anderen Seite wird der Rest des 20. Juli negativ gezeichnet als eine Verkörperung des Kapitalismus und damit auch als ein direkter Vorläufer des spätkapitalistischen Systems, das sich dann in der Bundesrepublik und dann auch im ganzen westlichen Bündnis dann durchgesetzt habe. Und insofern teilt die DDR praktisch den 20. Juli in einen Teil auf, der zu ihrem Erbe gehört. Und das andere ist dann, der Rest ist dann dasjenige, was dann verweist auf den Spätkapitalismus, den die DDR aus ihrer ideologischen Sicht als ein Feindbild betrachtet und als einen Gesellschaftszustand, der in der nächsten Zeit irgendwann dann auch zugunsten des Sozialismus überwunden werden wird.
Und dieses Geschichtsbild war in der DDR statisch, hat die gesamten 40 Jahre überdauert oder gab es auch da Nuancen und Veränderungen?
Dieses Bild mit Blick auf den 20. Juli entwickelt sich ein Stück weit in den 60er Jahren, ist Mitte der 60er Jahre relativ stark und tritt dann ein bisschen zurück, ohne dass es komplett verschwindet. Es bleibt aber die gesamte Zeit eher randständig. Das muss man so klar sagen. Und das ist dann ein Stück weit auch immer wieder damit verbunden, inwiefern gibt es dann auch ideologische Schwerpunkte, die in der DDR dann gesetzt werden. Und das hat etwa gewisse Auswirkungen darauf, wie stark das Ganze akzentuiert wird und je nachdem, wie stark auch die DDR sich in nationale Traditionen, in nationale Linien hineinschreibt mit ihrer eigenen Geschichte. Je nachdem wird dann auch der 20. Juli dann ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer dann erinnert. Aber das ist etwa im Groben gesprochen dasjenige, was dann bis 1989, 1990 vorherrschend ist. Spannend ist, wenn man auf das Jahr 1990 schaut, also auf die Zeit nach der Wahl, nach der ersten demokratischen Wahl der Volkskammer, also des Parlaments der DDR. Da passiert am 20. Juli etwas ganz Besonderes. Der Verteidigungsminister der DDR, der Abrüstungsminister hieß Rainer Eppelmann, nimmt am 20. Juli in der DDR mehrere symbolische Handlungen vor. An diesem Tag nutzt er den Bezug auf die Geschichte und das Erinnern an den 20. Juli, um die NVA, die ja noch eine Armee ist, die auf die Verteidigung des Staatssozialismus in der DDR vereidigt und ausgerichtet ist, ideologisch dann neu auszurichten und zu sagen, wir sind jetzt nach der Transformation in der DDR soweit, dass wir diese Armee auch auf demokratische Traditionen ausrichten müssen. Und dazu nutzt er den 20. Juli und dazu nutzt er auch dann entsprechend Vereidigung. Und damit haben wir ein besonderes Moment. Parallel dazu lässt Eppelmann vorbereiten, dass die Nationale Volksarmee der DDR einen Stauffenberg-Orden dann verleihen soll für Menschen, die insbesondere im Herbst 89 sich als Waffenträger in der DDR geweigert haben, ihre Waffen einzusetzen, um die Demonstration blutig niederzuschlagen. Dieser Orden wurden in ersten Prägungen ausgefertigt, wurden aber nie mehr verliehen, weil dann ja am 3. Oktober bereits die deutsche Vereinigung vollzogen wurde und die Nationale Volksarmee dann in der Bundeswehr in der Folge aufging.
Nun sind wir gedanklich nach der Wende. Wir gehen in das Jahr 1994, den 50. Jahrestag, denn das haben wir letztes Jahr ja auch schon besprochen. Erinnerung findet häufig anhand von Jahrestagen statt. Wir haben eine wiedervereinigte Bundesrepublik Deutschland, wir haben 50 Jahre Stauffenberg-Attentat. An welchem Punkt ist die Erinnerungspolitik und die Erinnerungskultur nun angelangt?
Mitte der 90er Jahre sind wir am Ende der Phase des Kalten Krieges oder des Erinnerns auf den Spuren des Kalten Krieges. Es gibt noch einzelne kleinere Kontroversen darum, ob die auf den Spuren des Erinnerns der Jahrzehnte vorher sind, aber es setzt sich zu diesem Zeitpunkt ganz breit durch ein breiter Widerstandsbegriff, der dann ganz unterschiedliche Formen des Widerstandes dann berücksichtigt, der genauso den 20. Juli und die Weiße Rose dann umfasst, wie auch dann andere Formen des Widerstandes bis hin dann zu dem Widerstand von Kommunisten oder aus der Arbeiterbewegung oder dann auch beginnend mit dem positiven Erinnern an Menschen, die während des Holocaustes Verfolgte versteckt und ihnen die Flucht ermöglicht hatten. Also das, was wir heute als Rettungswiderstand bezeichnen. Das ist diese Bandbreite, die dann in Mitte der 90er Jahre dann präsent ist und wo sich der 20. Juli ein Stück weit dann auch einfach dann in ein ganz breites Spektrum an unterschiedlichen Widerstandsformen dann einfügt.
An diesem Zeitpunkt sind wir dann aber auch in der Bevölkerung, auch das wieder, denke ich, ein mindestens genauso schwieriger Begriff wie Erinnerung, weit weg von diesem Gedanken des Verräters, oder? Also der hat jetzt niemand mehr, also zumindest keine großen Teile der Bevölkerung, ernsthaft gesagt, Stauffenberg hat da falsch gehandelt.
Ab Mitte der 90er Jahre gibt es wenig Hinweise auf diesen Verräter-Topos. Da haben Sie vollkommen recht. Die zentrale geschichtspolitische Kontroverse dieser Zeit war die um die Wehrmachtsausstellung, beziehungsweise um die Frage, welche Rolle hat die Wehrmacht beim Vernichtungskrieg und beim Holocaust gespielt? Das ist die geschichtspolitische Kontroverse der 90er Jahre, in denen dann darüber gestritten wird, wer hat wie sich im Nationalsozialismus dann verhalten. Und das ist nochmal eine Kontroverse, die dann von der letzten Generation, die im Nationalsozialismus erwachsen waren, dann noch einmal deutlich geprägt wird und die dann aber außer mit einzelnen wissenschaftlichen Bezügen zum 20. Juli dann weitgehend ohne Bezug zum Widerstand dann geführt wurde. Da ging es ganz konkret darum, war die Wehrmacht als Ganzes in der vollen Breite eine verbrecherische Organisation, in die eine zentrale Rolle beim Holocaust gespielt hat und welche Rolle war das mit Blick auf einzelne Einheiten, auf einzelne Soldaten, wie was mit Handlungsspielräumen, darum ging es. Und da war in den 90er Jahren der Widerstand dann mit Blick auf die breite Gesellschaft, dann hatte dann nur eine nachgeordnete Rolle. Wissenschaftlich gesehen hatte sich aus dieser Debatte um den Mythos, um die falsche Geschichtsdeutung der reinen Wehrmacht, die rein von Makel war, hat sich dann eine Forschungskontroverse entwickelt, in dem dann Historikerinnen und Historiker danach gefragt haben, ob und inwiefern einzelne Mitverschwörer Stauffenbergs dann in den Holocaust involviert waren. Und das hat dann zu in den folgenden Jahren zu einzelnen Veröffentlichungen geführt und dann, die auch dann im Feuilleton von ausgewählten Zeitungen beispielsweise Niederschlag gefunden haben. Aber das war jetzt keine Kontroverse, keine Debatte, die in die breitere Gesellschaft der Bundesrepublik der 90er oder 2000er Jahre reingeprägt hat. In die 90er Jahre waren die Zeit der, ich sag mal, der Wehrmachtsausstellungsdebatte und die Frage der, welche Rolle hat die Wehrmacht mit Blick auf den Holocaust gespielt einerseits und natürlich die Frage, wie gehen wir mit wir als deutsche Gesellschaft mit dem Erbe der SBZ DDR und der entsprechend begangenen Verbrechen um. Wie kann man Verbrechen in der SBZ DDR aufarbeiten, ohne dann auch den Nationalsozialismus zu bagatellisieren? Das waren die großen Kontroversen der 90er Jahre.
Springen wir ins Jetzt und Heute. Wir hatten letztes Jahr den 80. Jahrestag des 20. Juli 1944. Hat sich die Erinnerungskultur von dem, was Sie eben geschildert haben, da nochmal weiterentwickelt? Wie wurde letztes Jahr dieser Jahrestag und von wem begangen?
Wir haben einerseits natürlich weiterhin bestehend klassische Formen des öffentlichen Begehens mit Blick auf den 20. Juli, also Veranstaltung im Bendlerblock in Berlin, also dem militärischen Sitz Stauffenbergs und dem organisatorischen Zentrum des militärischen Umsturzversuches und dem Ort, wo Stauffenberg und sein Mitverschwörer ja dann noch in der Nacht zum 21. Juli erschossen wurden. Das ist etwas, was sich fortschreibt. Zudem gibt es seit gut einem Vierteljahrhundert die Tradition, dass am 20. Juli Bundeswehrsoldaten vereidigt werden. Auch das wird bis heute fortgeführt. In den ersten Jahren nach 2000, als es diese Vereidigungen gab, gab es sehr viele Störungen und sehr viele Debatten auch aus der Zivilgesellschaft, ob das adäquat ist, dass deutsche Soldaten am 20. Juli vereidigt werden. Das ist aber inzwischen deutlich ruhiger geworden, als es etwa vor 15, 20 Jahren diskutiert wurde. Wir haben andererseits dann eine Entwicklung, die neuer ist. Die macht sich nicht so sehr am Jahrestag fest, sondern dazu muss man in die sozialen Medien gehen. Es gibt einerseits da intensive Debatten, die in zwei Richtungen laufen. Die einen fragen, kann man so jemanden wie Stauffenberg, ist das überhaupt noch ein Vorbild für heute, für heutige Zeiten? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind dann viele Menschen unterwegs, die sagen, ja doch, er ist für mich ein Held und damit einen sehr positiven Begriff anlegen. Wobei dann wiederum darüber gestritten wird, was ist eigentlich ein Held? Ist ein Held eine Person, die immer moralisch makellos gehandelt hat? Oder ist sie ähnlich wie Comic-Helden, Comic-Superhelden, eigentlich eine Person, die ein ganz normales Leben führt mit allen Schwächen und Stärken und die in bestimmten Situationen dann über sich ein Stück weit hinaus wächst und dann mit großem Mut dann eine auch sich gegen Tendenzen ihrer Umwelt stellt und dann eine Handlung begeht, die wir als wichtig, richtig und vorbildlich bezeichnen. Das ist dann so eine Debatte um Vorbilder und Helden, die insbesondere auch mit Blick auf Stauffenberg gerne in den sozialen Medien geführt wird. Auch ganz vehement und heftig diskutiert. Dann gibt es aber noch etwas anderes, was in bestimmten Teilen der sozialen Medien diskutiert wird. Das hat ja ganz stark damit zu tun, dass Kommunikation in den sozialen Medien auch vielfach Kommunikation in Blasen ist. Und dort gibt es in öffentlich zugänglichen Blasen und in Teilen des Internets, in den sozialen Medien, stark von der Rechten geprägte Kontroversen. Einerseits gibt es, aber das ist eher schwach geworden, weiterhin den Vorwurf gegenüber Stauffenberg, Verräter an der eigenen Nation zu sein. Dann gibt es aber, und das ist in den letzten Jahren deutlich stärker geworden, eine neue positive Stauffenberg-Deutung, die antidemokratisch ist. Die arbeitet mit Schlagworten wie Stauffenberg 2.0 oder Operation Walküre 2.0 und hinter der liegt in Kürze die Argumentation, wir brauchen heute einen neuen Stauffenberg, wir brauchen einen Stauffenberg 2.0, wir brauchen einen neuen Umsturzversuch, eine neue Operation Walküre 2.0, um das System, sprich die demokratische Ordnung der Bundesrepublik, zu stürzen, um etwas Neues dahinzusetzen. Und das ist etwas, was dann in den letzten Jahren neu hinzugetreten ist und auch sehr offen in den sozialen Medien zu finden ist oder wenn man mal sich ein bisschen auf die Suche macht, dann findet man T-Shirts mit entsprechenden Aufdrucken oder man findet Aufkleber, die entsprechende Schlagworte und Bilder haben. Insofern kann man diese Geschichtsdeutung dann nicht nur in Posts finden, sondern auch materialisiert. Und das waren dann auch Möglichkeiten für uns, diese 10, 15 Jahre alten, neueren Deutungen in die Dauerausstellung der Stauffenberg-Erinnerungsstätte in Stuttgart aufzunehmen, die den Bogen spannt vom Wandeln des Erinnerns von der Zeit 44, 45 bis zur Gegenwart und zu zeigen, wie sich das permanent dann auch immer wieder wandelt und wo wir dann gerade heute im Rahmen dieser Deutungen stehen.
Ab wann hat es denn der 20. Juli 1944 in die Medien, in die Popkultur gebracht? Bestes Beispiel gerade oder jüngstes Beispiel wahrscheinlich ist der Film Valkyrie mit Tom Cruise, aber das war ja bestimmt nicht das erste Mal, dass Stauffenberg von einem Schauspieler auf die große Leinwand gebracht wurde.
Stauffenberg im Film ist ein weites Thema. Wenn man das sich in einer historischen Dimension anschaut und wir jetzt mal kürzere Nebenaspekte weglassen in Filmen, die etwas anders thematisch geartet sind, haben wir im Jahr 1955 zwei deutsche Produktionen, die medial vielfach beachtet dann gegeneinander antreten, um den 20. Juli im Film zu zeigen und zu deuten. Zwei Agenturen, die Filme produzieren, treten gegeneinander an. Sie sammeln unterschiedliche Zeitzeugen um sich als Berater und sie haben zwei verschiedene Blicke auf den 20. Juli. Einmal mit einer Engführung auf den Tag des 20. Juli und dem Fokus darauf, dass die handelnden Personen dann Eliteangehörige sind. Und der andere Film schaut viel breiter und der ordnet den 20. Juli, wenn auch nur mit kürzeren Teilen, aber doch deutlich sichtbar in eine lange und viel breitere Linie ein und erinnert auch an andere Formen des Widerstandes, an Widerstand aus anderen gesellschaftlichen Gruppen und zeigt eben, dass Widerstand auch aus der Arbeiterbewegung geleistet wurde und dass es nicht nur Militärs und hohe Beamte waren, wie es in dem anderen Film gezeigt wurde. Da kommerzielle Interessen der Agenturen eine große Rolle spielten, haben die sich im Vorfeld medial höchst beachtet, heftig bekriegt. Die Produkte, die dann hinterher rauskamen, waren dann aber in den Kinos eher ein Flop, wenn man sich anschaut, dass sie nur sehr eingeschränkt geschaut wurden. Das, was dann sicherlich eine deutlich stärkere Rolle spielte, waren dann Radio- und Filmbeiträge, etwa in den 60er Jahren, die dann über Dokumentationen, Joachim Fest beispielsweise hat da eine wichtige Rolle gespielt, dann auch viel breiter dann begonnen haben, dann medial vermittelte Bilder vom 20. Juli dann in die Gesellschaft reinzutragen. Wir haben dann in den 90er Jahren natürlich das Geschichtsfernsehen, nicht zuletzt geprägt durch Guido Knopp. Und wenn wir den Fokus weitern und auf ein in eine internationale Dimension schauen, dann ist sicherlich das Jahr 2008 mit der Hollywood-Verfilmung von Operation Walküre mit Tom Cruise ein wichtiger Moment, in dem dann Hollywood sich dieses Themas annimmt. Mit Blick auf Hollywood sollten wir aber nicht aus dem Auge verlieren. Es gab vorher schon deutsche Dokumentarspiele, die ab 2004 dann in über 80 Ländern der Welt gezeigt wurden und vor allem über viele, viele Jahre dann auch in den Geschichtschannels in den unterschiedlichen Sprachen der Welt dann immer wieder wiederholt wurden. Insofern gibt es da dann zwei Schienen, die dann das öffentliche Bild Stauffenbergs prägen. Aber die Verfilmung mit Tom Cruise war natürlich ein mediales Ereignis, das mit Filmstarts überall auf der Welt dann das Thema Stauffenberg dann auch aufs Tapet gesetzt hat.
Ich habe den Eindruck, nach über 80 Jahren können wir aber irgendwo schon die Bilanz ziehen, dass Stauffenberg auch zum Teil zu einer Chiffre geworden ist und man vieles von dem, was man gerne selber in Gesellschaft und Politik sähe, inklusive dem Umgang mit einem System, das man vielleicht nicht mag, mit Stauffenberg verargumentieren könnte. Also, dass sich das über die 80 Jahre Erinnerung an ihn und seine Mitstreiter dann doch so gewandelt oder verwässert schon fast hat, dass man sehr viel in ihn rein interpretieren kann.
Stauffenberg als Chiffre, das kann man so sagen. Das gilt aber genauso gut, wenn man auf Bismarck schauen würde oder auf andere Ereignisse der Geschichte. Wenn ich jetzt jenseits des eng wissenschaftlichen dann den Fokus ausweite und danach frage, wie wird in einer Gesellschaft ein Thema erinnert? Das gilt auch für den Bauernkrieg, um ein anderes Beispiel zu nehmen, oder die 1848er Revolution. Das ist ein Stück weit ganz normal in Gesellschaften und in Demokratien zumal, dass es vielfältige Blicke drauf gibt, dass es immer wieder auch einen Wandel gibt, dass unterschiedliche Dinge dann hervorgehoben werden und darüber auch gestritten wird. Und zwar, dass häufig genug auch im Blick auf die historische Person oder auf das historische Ereignis im eigentlichen Sinne dann über gegenwärtige Fragen und zukünftige Wünsche dann gestritten und gerungen wird. Das ist aber nichts, was neu ist. Das ist auch nichts, was ich jetzt als negativ betrachten und bezeichnen würde. Wir müssen es nur ganz klar machen. Das ist einfach ein Stück weit normal. Wir sind in einer vielfältigen Gesellschaft. Wir haben vielfältige Interessen. Wir haben vielfältiges Vorwissen. Und da gehen wir so nun miteinander in diesem Punkte um. Das ist im Übrigen bei naturwissenschaftlichen Fragen oder medizinischen Fragen, sobald sie den engeren wissenschaftlichen Bereich verlassen, auch kein bisschen anders, wenn es zum Beispiel um die ethischen Dimensionen von entsprechenden Aspekten geht. Aber das ist halt normal für eine Demokratie. Wir müssen uns halt nur klar machen, dass nicht alles, was wir wissen wollen oder was der ein oder die andere behauptet, dann auch wissenschaftlich abgesichert ist im Sinne davon, dass Historikerinnen und Historiker dann methodisch kontrolliert und mit dem Veto der Quellen dann auch sagen, das können wir ein Stück weit sagen oder hier fehlen uns einfach Quellen, um eine Entscheidung zwischen der einen oder der anderen Position treffen zu können.
Jetzt haben wir uns bei der letzten Folge fast anderthalb Stunden über Stauffenberg und den Putschversuch unterhalten. Jetzt haben wir fast eine Stunde über die Rezeption gesprochen. Es gibt also in diesem Thema sehr viel zu erzählen. Wie stellt man das denn praktisch, didaktisch in einer Ausstellung dar, so wie Sie das auch machen?
Das ist eine große Herausforderung, weil wir ja mit ganz unterschiedlichen Besucherinnen und Besuchern rechnen müssen. Wir haben in Deutschland eine vielfältige Gesellschaft. Die Menschen sind unterschiedlich alt. Sie haben unterschiedliches Vorwissen zur NS-Zeit. In der Familie ist häufig wenig Wissen mehr da über die NS-Zeit. Viele Menschen sind, wie ich, in einer Demokratie und in der Freiheit groß geworden und haben nie erlebt, was es heißt, in einer Diktatur zu leben. Andere sind aus einer Diktatur vertrieben worden und sind zu uns gekommen und bringen Erfahrungen mit den sehr eingeschränkten Spielräumen von Handlungsmöglichkeiten in einer Diktatur mit. Das ist also ein ganz buntes Potpourri an Menschen, die wir mit unserer Ausstellung ansprechen wollen. Dazu versuchen wir Angebote zu machen. Und wir versuchen, die Menschen einzuladen. Da wir historisch-politische Bildungsarbeit machen, sind uns zwei Dinge wichtig. Zum einen, wir wollen den Menschen anbieten, das historisch gesicherte Wissen so aufbereitet zu finden, dass wer das möchte, sich das spielerisch oder mit einer Recherche an einer Medienstation, in einem Buch oder in der Beschäftigung mit einem Ausstellungsstück und seiner Geschichte, dann sich selber bestimmtes Wissen erschließt. Das ist der eine Punkt. Und damit wollen wir natürlich eine biografische Grundlage schaffen für Stauffenberg und für das, was denn am 20. Juli alles passiert ist. Denn darüber gibt es vielfach nicht so großes Wissen, wie manche sehr meinungsstarke Äußerung dann erwarten lässt. Das ist der eine Zugriff. Also biografisches Wissen aufbereitet, anbieten für selbstentdeckendes Lernen. Und auf der anderen Seite geht es uns darum, unsere Besucherinnen und Besucher dafür zu sensibilisieren, wie Erinnerung funktioniert in einer Demokratie. Das war ja das, worüber wir heute gesprochen haben. Und das dann auch an Gegenständen zu machen, wie dem Stauffenberg-Orden der NVA beispielsweise oder am Beispiel von dem Prozess, den Fritz Bauer geführt hat, oder am Beispiel von den T-Shirts mit Operation Walküre 2.0 oder Stauffenberg 2.0, um so zu zeigen, welche Deutungen von Stauffenberg gibt es heute, wie hat sich das über die Jahrzehnte gewandelt und auch deutlich zu machen, wir als Ausstellungsmacher, wie unsere Besucher, sind jeweils auch Teil dieser demokratischen, gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse, dieser Diskussionen und Gespräche darum, wie schauen wir heute auf Stauffenberg. Und wir wollen deutlich machen, es ist in einer Demokratie normal, dass es darauf ganz unterschiedliche Antworten gibt, dass man auf einer gesicherten Wissensgrundlage unterschiedliche Positionen dazu haben kann und dass man darüber streiten kann, dass man sich auch dazu einander positionieren kann. Und das ist in einer Demokratie, zumindest so wie wir uns das wünschen, auch so passiert, dass man dann seine Meinung begründet und dass man auch ein Stück weit dann dem anderen dann die andere Meinung zubilligt. Das hat zur Folge, dass wir am Ende unserer Ausstellung einen Bereich haben, wo Besucherinnen und Besucher dann ihren Blick auf Stauffenberg zur Frage, was hältst du von Stauffenberg, dann hinterlassen können mit Post-its. Und das funktioniert total gut. In unterschiedlichsten Sprachen der Welt schreiben Menschen ihre Sicht auf Stauffenberg dort nieder. Für die einen ist er ein Held, für die anderen ist er jemand, an den wir aus einer zivilen Gesellschaft, die sich Demokratie und Menschenrechten verpflichtet fühlt, nur sehr schwer erinnern können. Und die argumentieren, wir sollten lieber auf andere Menschen schauen und an andere Menschen schwerpunktmäßig erinnern. Und so kommentieren einzelne unserer Besucher die Positionen des anderen. Und wir haben in der Ausstellung auf diesen Zetteln, die dann immer wieder auch dann ein Kommentar zu der Position, zu dem Zettel des anderen sind, haben wir dann die Debatte, die Diskussion um Stauffenberg und wie sollen wir daran erinnern, und eine Diskussion, in der sich auch immer wieder aktuelle Themen einschreiben. Beispielsweise angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine, angesichts des Vorgehens des Putin-Regimes gegen Kritiker, dann immer wieder auch eine Diskussion, braucht Russland einen Stauffenberg? Wir wollen können darauf keine Antworten geben, keine endgültigen Antworten. Aber das sind Themen, die Menschen, die zu uns kommen, bewegt, über die sie diskutieren, über die sie miteinander sprechen wollen. Und diese Diskussion, dieses Nachdenken darüber, und ist das, was uns wichtig ist. Und wir hoffen, dass wir mit dem Blick auf Stauffenberg, mit Blick auf sein Verhalten in der NS-Diktatur, mit seiner Reaktion auf den Holocaust und auf den Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs, die er dann in dem Umsturzversuch und seiner Beteiligung daran kulminieren, dass wir damit dann Anstöße geben, dass unsere Besucherinnen und Besucher über Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit als Grundlagen unserer gesellschaftlichen Ordnung da nachdenken und darüber miteinander ins Gespräch kommen und ein Stück weit auch Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit dann stärker schätzen lernen. So kann ein Blick auf Widerstand gegen eine Diktatur dann auch unseres Erachtens helfen, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit dann in der Gegenwart zu fördern, auch wenn dazwischen mehr als 80 Jahre liegen.